Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Wenn man sich für Musik begeistert, und wenn ich sage Mann, dann meine ich natürlich auch mich. Wenn man sich also für Musik begeistert, dann will man nicht nur Musik hören, man will auch darüber reden, darüber nachdenken, vielleicht sogar darüber lesen. Und es gibt sie ja, die Bücher, in denen Musik eine Rolle spielt. Mein Kollege Steffen Greiner, der spürt regelmäßig diese Bücher auf und erzählt uns dann davon. Hallo Steffen.
Ja, hallo.
Ich habe schon gesehen, du hast drei Bücher gefunden, in denen Musik verhandelt wird, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und diese drei Bücher haben noch etwas gemeinsam. Es geht in ihnen auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise um Familie. Vom Fällen eines Stammbaums heißt das erste Buch, über das wir sprechen wollen. Klingt vom Titel her nicht gerade nach leichter Unterhaltungs-Sommerliteratur.
In der Tat, vom Fällen eines Stammbaums von Martin Bieker. Das ist tatsächlich inhaltlich und sprachlich erstmal keine leichte Kost. Es gibt fast ganz am Anfang so eine ganz vielsagende Sequenz. Da besucht der jugendliche Ich-Erzähler Martin, also das Buch ist autofiktional, einen früheren Schulfreund, der wohnt jetzt in der Unterkunft für Jugendliche in der großen Stadt um die Ecke. Martin ist ein großer Computerspieler. Er wird wahnsinnig daran, dass seine alkoholkranke und depressive Mutter mit den Wänden spricht. Aber er ist auch Dichter. Und weil er keinen Notizblock dabei hat, schreibt er, als er dann abends zurückfährt mit dem letzten Bus nochmal in seine Kleinstadt, seine Gedichtzeilen in so ein Reklamheft mit Gedichten von Eichendorff. Also stehen dann so die Martin-Pieka-Zeilen zwischen den Eichendorff-Zeilen oder eben umgekehrt Eichendorff zwischen den Pieka-Zeilen. Und so ist im Grunde genommen auch dieses ganze Buch aufgebaut. Nur dass die Zeilen, zwischen die hier diese ganze brüchige, zum ja, Verzweifeln fast aus dem Gleichgewicht geratene Welt geschrieben ist, eben aus dem Nu-Metal kommen. Da schreibt sich Bieka mit Wucht und Poesie in seine eigene musikalische Vergangenheit ein. Jedes Kapitel ist ein Song, Linkin Park, Slipknot, System of a Down und
also,
so weiter.
Also wenn ich es richtig verstehe, New Metal spielt die große Rolle, aber das sind dann einfach so Kapitelüberschriften?
Es sind tatsächlich die Songtexte, die zitiert werden. Also man schreibt quasi Absätze in diesem Buch, die zwischen den zitierten Songtexten stehen.
Und dazu dann eine, so wirkte es auf mich jetzt, eine leicht trostlos wirkende Erzählung?
Trostlos trifft es ganz gut. Wir haben eine sehr, sehr, im Grunde genommen sehr außer Balance geratene Familienstruktur vor uns. Martin lebt mit seiner alleinerziehenden polnischen Mutter alleine. Die kam in den späten 80ern nach Deutschland, ist in Polen Lehrerin gewesen, geht in Deutschland in die Altenpflege. Er ist wiederum in Deutschland geboren. Die beiden sind sehr arm, die Mutter wird früh zum Pflegefall und der Sohn übernimmt dann die Verantwortung für diese Pflege sehr lange ganz allein. Und das ist an sich ja jetzt schon ein sehr unbequemes Szenario. Es geht aber eben auch sehr viel um Deutschland, um Polen, um Geschichte. Und die Familienverhältnisse der Mutter sind komplex, wie das 20. Jahrhundert eben auch ist. Und der Autor findet dann für sie eine Sprache, oder eigentlich lässt er ihr, also seiner Mutter, eine Sprache, die dann eben kein Hochdeutsch ist, sondern so ein polnisches Deutsch mit starkem Akzent, mit grammatikalischen Besonderheiten. Und er lässt sie erzählen. Und das ist dann eben nicht leicht zu lesen, aber eben auf vielen Ebenen total bewegend.
Und dazu kommen dann also diese Songtexte aus dem Nu-Metal-Bereich. Musik strukturiert die Kapitel, könnte man sagen, aber spielt die Musik auch für die Handlung eine Rolle?
Ja klar, also Musik ist von der Kindheit eigentlich bis in die erzählte Gegenwart hinein so die Festung, in die sich Martin zurückzieht. Und ich mag auch, wie wenig peinlich das ist, ne? Wie er abends durch den Wald rennt und eben sowas hört wie Umf. Im Grunde genommen, ne, ist es Pop, wie Pop nur sein kann. Also es geht um Jugend, um Musik, vor allem zitiert es und sampled es im Grunde genommen. Es verändert dabei den Kontext, eignet sich was an. Eigentlich ist also vom Fällen eines Stammbaums im Grunde wahre Popliteratur oder zeigt zumindest, was unter diesem Label eben möglich gewesen wäre. Und ich finde, das ist ein guter Anlass für uns vielleicht auch mal hier die Chance, einmal Linkin Park anzuspielen. Diese Chance sollten wir nicht verstreichen lassen.
Ja, passiert ja selten genug. Also machen wir. Hier ist Linkin Park mit Jay-Z. Gigawatt Faint. Your back like you always do. Face away and pretend that I'm not. I'll be here 'cause you're all that I got. Da ist er natürlich, der typische Linkin Park Sound. Wir gehen zum nächsten Buch über. Ich sehe vor allem erst einmal einen Farbanschnitt in Leopardenmuster.
Ja, das hast du gut erkannt. Verlage wie Kiwi Space, die setzen ja gerade schon oft auf so eine TikTok-affine Optik, auch bei Büchern wie diesem, die ja nicht unbedingt so 1:1 in die Sparte Romance oder Young Adult fallen, sondern nur so diesen berühmten Verlags-Sweet-Spot zwischen Literatur und Unterhaltung treffen. Weird Girls von Grania O'Hare ist eine Geschichte von vier Freundinnen, die kurz vor ihrem 30. Geburtstag stehen, wobei ihn eine von ihnen nicht mehr feiern wird. Sie ist nach einer Party bei einem Verkehrsunfall gestorben. Ihr Zimmer in der gemeinsamen WG in Belfast ist seitdem unberührt. Wie gehen Roge, Harley und Maggie damit um? Das ist die Frage. Und eben auch, wie wird man als Freundin erwachsen, ne, miteinander, abseits von so einer eigenheimen Kind-Karriere-Standardnummer? Es geht um Queere, um Hetero-Affären, es geht um Drogen, um Clubnächte, um Bullshit-Jobs, um Verwandte, die es natürlich immer nur gut meinen.
Hat man so oder so ähnlich natürlich schon mal gehört. Ist denn das noch spannend, das Thema Clubnächte und Drogen? Das scheint mir mittlerweile auch so ein bisschen auserzählt, auch wenn da jetzt jede neue Generation sicherlich ihre eigenen Erfahrungen macht.
Ja, naja, also ganz neu ist die Generation ja nicht mehr bei den 30-Jährigen. Aber ich gebe dir recht, ich würde es vielleicht so auf den Punkt bringen, dass Weird Girls gerne Bridget Jones sein will, aber geschrieben von Sally Rooney, aber eben als Trainspotting. Und ja, mir geht's da ähnlich wie dir auch. Ich bin sowohl mit Bridget Jones als auch mit Sally Rooney und auch mit Trainspotting tatsächlich ein bisschen durch. Und klar, ne, ich bin wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe. Das Buch ist total okay. Ich habe mich wirklich nicht zwingen müssen, es zu lesen. Aber so richtig hat mich das Schicksal der drei leider auch an keiner Stelle so richtig berührt. Aber wir gucken hier ja tatsächlich vor allem auf die Musik, wie die verhandelt wird. Und da muss ich sagen, das ist schon ein sehr realistisches Abbild, eben weil es sehr unaufgeregt ist.
Was heißt das denn, realistisches Abbild? Pop und Popmusik stehen nicht im Mittelpunkt, sondern tauchen, weiß ich nicht, ganz selbstverständlich so auf? Oder?
Im Grunde das. Musik taucht hier eben auf. Musik kommt, wenn man feiern will. Man macht vielleicht Musik an, wenn man was verarbeiten will oder wenn man joggen geht. Im Club läuft ein Abba-Megamix oder random irgendwie House. Zum Vorglühen die 2000er-Playlist mit Kesha. Und sogar wenn es in so einem kurzen Dialog zwischen Roge und ihrer Affäre, ihrem Chef, um Taylor Swift geht, ist es eigentlich erstmal ziemlich beliebig. Wie, du magst Taylor Swift nicht? Das ist doch keine Musik, das ist eine Glaubenslehre, sagt sie. Und man hat in solchen Momenten dann so ein bisschen den Eindruck, als würde man zu tief in den Maschinenraum des kreativen Schreibens schauen, wo Roges Swiftie-Tum offenkundig halt so ein Accessoire ist, um ihren Charakter zu zeichnen, was total legitim ist, was nur manchmal ein bisschen besser versteckt sein könnte. Allerdings ist auch, und das ist tatsächlich irgendwie ganz originell, ihre Oma Swiftie, die streitet sich dann in den sozialen Medien mit Anti-Taylor-Trollen. Und wenn sie findet, ihre Enkelin, die, sag mal, wieder ein bisschen zu wählerisch mit den Männern, dann ist ihr Standardsatz: Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Taylor Swift.
Das klingt ja dann doch wieder nach einer interessanten Konstellation, wenn beide da Swifties sind, aber eben auch ein bisschen nach Literatur, die in ein paar Jahren gar keine Rolle mehr spielen wird, weil vielleicht zu konkret. Mein Eindruck. Aber ein Buch hast du noch, in dem Musik und Familie eine Rolle spielen. Was ist das?
Ja, im Grunde genommen schließt es, also vielleicht zunächst mal, es schließt fast ein bisschen daran an, dass wir hier mit so Abziehbildern zu tun haben. Ne? Die Figuren sind Pappaufsteller, allerdings in diesem Fall Pappaufsteller aus dem großen bunten Universum der TV-Sitcoms. Es gibt diesen Vergleich von Verlorene Schäfchen von Madeline Cash mit Literatur gewordenen Simpsons. Und das ist wirklich nicht ganz aus der Luft gegriffen. Wobei auch so ein Hauch von den Virgin Suicides dabei ist, aber wirklich eher so als so ein Hauch. Die Eltern in dieser Kleinfamilie, die auch eher in Dysbalance vor sich hin schwebt, die öffnen ihre Ehe. Der Vater sitzt depressiv mit einem Buchhalterjob im Minivan. Die Mutter vögelt den Nachbarn. Die Töchter sind entweder zu jung und zu genial oder lassen sich online religiös radikalisieren und bauen im Baumhaus Bomben oder daten dann einen geheimnisvollen Soldaten namens Kriegsverbrecher Wes. Die Kirche spielt auch eine Rolle. Natürlich eine zwielichtige.
Kommt da auch der Titel des Buchs her? Verlorene Schäfchen? Das ist ja eher so dieses christliche Bild der Herde mit dem Herrn als Hirten.
Du liegst hundertprozentig recht, richtig natürlich an der Stelle. Das ist eine Selbsthilfegruppe eben im Kontext dieser Gemeinde, in der Bud, der Vater, im Lauf des Romans tatsächlich sein Glück findet. Der ist wiederum auch so der musikalische Bezugspunkt des Romans. Früher war er nämlich Rockstar, also zumindest Rockstar in der namenlosen amerikanischen Kleinstadt nahe der namenlosen amerikanischen Großstadt, in der das hier spielt. Und das ist so sein Abgleich bis heute. Ne? So sein Sehnsuchtsort ist er selbst, das kapitalistische Böse geworden, von dem seine Punk-Songs früher handelten. Und wie langweilig ist das Leben in den Suburbs, wenn es am Anfang mal so ein Versprechen von wilden Welttourneen gab. Musik, ne, als das verlorene Andere, also. Wobei, es gibt so ein Zitat in dem Buch, vielleicht war Bud immer noch ein Rockstar und spielte nur in einer anderen Band. Der Familie heißt es so ein bisschen melancholisch an der Stelle. Und jetzt spielt er eben nur noch manchmal Kirchenlieder auf Gitarre für die verlorenen Schäfchen. Macht er halt, ist ja auch ein bisschen wie Radfahren, sagt er. Wobei die Stärke des Buchs eben wirklich nicht in der Melancholie liegt, sondern eher im absurden Humor, in der Überzeichnung, in diesem mehr cartoonhaften, in dem sich dann alles jenseits von jedem Realismus entwickeln kann. Und auch darin, dass es eben nicht zynisch ist, sondern auf eine so diese ganze Scheiße des Lebens irgendwie doch transzendierende Art, dann doch auch irgendwie ganz versöhnlich. Ich habe es auf jeden Fall sehr gern gelesen.
Danke, Steffen Greiner. Wir haben über drei Bücher gesprochen, in denen Musik eine Rolle spielt. Alle ganz neu. Madeline Cash mit Verlorene Schäfchen, Weird Girls von Gráinne O'Hare und Martin Piekars Vom Fällen eines Stammbaums. Danke dir.